Lies und das, der Buchpodcast.
Hallihallo. Da sind wieder die beiden Chaoten, die sich gerne ins Wort fallen.
Ja. Letztes Mal hast du gesagt, ich soll auf jeden Fall anfangen. Ja. Ich wollte aber, dass du auch mal anfängst.
Genau, und jetzt haben wir beide angefangen.
Jetzt hatten wir uns nicht abgesprochen.
Genau, so ist das.
Ja, ich gucke gerade mal, ist meine Kamera ein bisschen milchig eigentlich?
Nö. Nee, vielleicht solltest du deine Brille putzen.
Die ist ziemlich dreckig.
Ja, ja, siehst du.
Die ist ziemlich dreckig. So, hallo. Ja, schön, dass wir da sind. Es wird eine richtig schöne, lustige Sendung bestimmt auch. Ich glaube, es wird lustig.
Okay.
Wir haben einen tollen Gast, haben wir heute.
Ja.
Nicole Jäger, eine Comedian, die ihr, weiß nicht, drittes oder viertes Buch rausgebracht hat, die manche gar nicht kennen.
Ja, ich kannte sie auch nicht, bevor du mir von ihr erzählt hast. Du hast ja hier bei uns schon mal von ihr erzählt.
Ja, richtig.
Und davor kannte ich auch noch nichts von ihr.
Ja.
Die irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt.
Ja, Nicole, die ja, weil sie nicht genug geliebt wurde oder sich geliebt fühlte, in der Kindheit immer dicker und dicker wurde. Dann hatte sie eine toxische Beziehung und hat sich auch nicht mehr vor die Tür gewagt. Und dann hat sie aber irgendwann einen Klick gemacht. Dann hat sie von 340 Kilo auf 170 abgenommen. Ich glaube, mittlerweile ist es auch unter 150. Und dann hat sie, weil sie sich ganz schön alleine fühlte, in einem Blog hat sie sich dazu geäußert, hat darüber geschrieben. Dann ist der Rowohlt Verlag auf sie aufmerksam geworden, hat ihr einen Buchvertrag angeboten damals für Die Fettlöserin. Ja, so hieß das Buch. Und hat sie auf Lesereise geschickt. Und ihr damaliger Manager und heutiger Manager auch noch und bester Freund, der hat damals gesagt, hör mal, das ist stinklangweilig, wenn da eine Dicke auf der Bühne sitzt und einfach nur liest. Niemand will eine Dicke lesen sehen, hat er zu ihr gesagt. Sie solle lieber so eine Art Bühnenprogramm machen. Und so entwickelte sich langsam aus diesem allerersten Buch ein Bühnenprogramm.
Ach so.
Und mittlerweile hat sie mehrere Bücher geschrieben über das Weiblichsein, über toxische Beziehungen und eben in diesem Buch »Du hast ein Recht darauf, glücklich zu sein«, das ganz Neue, über Selbstzweifel und Überforderung. Und es ist immer lustig mit ihr.
Bin gespannt.
Ja,
also die schaltet sich später noch zu, genau.
Absolut.
Vorher habe ich noch ein paar Sachen, die ich dir erzählen wollte. Und zwar, hast du auch diesen Artikel gelesen in der FAZ? Ein Gutsherr aus Bayern sucht per Kleinanzeige in der Süddeutschen Zeitung jemanden, der seine Bibliothek sortiert. Der hat 5000 Bücher. Und sucht also jetzt jemanden, der im Sommer sich mal die Zeit nimmt, um diese Bücher schön so zu sortieren. Und dann wurde in diesem Artikel sehr nett darüber gesprochen, wie man denn korrekt Bücher sortiert. Ob man das nach Farbe macht, nach Autor, nach Büchern, also nach Farbe, nach Genre, nach was weiß ich was. Und ich habe ja irgendwie nur 5 Bücher, also insofern muss ich die nicht groß sortieren. Aber ich habe mir dann überlegt, ich glaube, wenn ich viele Bücher hätte, würde ich sie erstmal nach Verlag ordnen, weil das sieht so schön aus, wenn man vom gleichen Verlag mehrere nebeneinander stehen hat und innerhalb des Verlags nach Autor. Weil du weißt in der Regel dann schon so ungefähr, welcher Verlag das war. Also bei Diogenes oder so, da erinnerst du dich dran, dass das halt Diogenes war.
Ja, natürlich.
Und dann stehen die da alle nebeneinander und das fände ich, glaube ich, schön. Also erst nach Verlag und dann nach Autor. Wie machst du's?
Ich mache mittlerweile gar nicht mehr. Einfach nur rein ins
auch
Regal.
Auch eine Variante.
Ja. Aber ich habe es früher, ich meine auch, nach Verlag gemacht. Bücher, die so zusammengehörten. Das ist auch mein... Ich frage mich, ob ich mal jemals nach Farben sortiert habe. Das machen ja manche, nach Farben sortiert.
Ja, das ist jetzt so das Instagram-Ding natürlich, weil es super aussieht.
Ja, also. Ich hatte das, meine ich, nie. Bin nicht ganz sicher.
Ja.
Hatte ich aber, meine ich, nie. Aber Verlag macht schon Sinn.
Also stell dir mal vor, du machst nach Farben und dann merkst du so, oh Mist, ich habe zu wenig grüne Bücher und dann gehst du extra in den Buchhandel und kaufst dir grüne Bücher, damit du wieder perfekten Regenbogen hast. Auch ein bisschen seltsam.
Ja. Naja, gut. Aber es ist so interessant, denn manche sortieren es ja wirklich nach Autor, ganz strikt nach Autor. Das ist dann relativ durcheinander. Ein bisschen mehr Ordnung ist das Sortieren nach Verlag.
Man könnte sie auch nach Größe sortieren.
Machen auch manche, ja.
Ja, damit das irgendwie schön aussieht, damit die alle irgendwie nebeneinander stehend gleich groß sind oder sowas.
Ganz ehrlich, 5000 Bücher, das ist eine Zahl, aber es ist nicht unbewältigbar.
Gell? Also 5000 Bücher. Das ist wohl so ein Mensch, der, das sind wohl hauptsächlich eher so historische und Kunstbildbände und solche Sachen.
Okay,
und
der
will, wenn ich das richtig verstanden habe, will der das überführen in eine öffentlich zugängliche Bibliothek in einem Kulturzentrum.
Okay, ja, dann
Und dann muss das alles seine Ordnung haben. Nee, ich habe kein Interesse. Es ist aber hier in der Nähe von München. Ich habe gleich geguckt, wo das ist.
Ja, weil ich hätte gedacht, du hast da Bock drauf, auf dieses Projekt.
Nee. Also auf die 5000 Bücher lesen hätte ich mehr Bock, als sie zu sortieren. Aber da haben sich irgendwie ganz lustige Leute gemeldet, hieß es dann, und zwar Professoren, emeritierte Professoren. Und ein Student aus Oxford und so, also das, da gibt's schon illustre Bewerbungen. Was ich schon lustig finde, weil wer liest schon noch Kleinanzeigen in der Süddeutschen? Also das, ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt Kleinanzeigen gelesen habe. Aber es scheint doch noch einen Markt zu geben. Genau. Und eine andere Sache, die ich heute gerade noch gelesen habe, und zwar, ich weiß nicht, ob du ihn abonniert hast, und zwar den Newsletter von Melanie Rabe. Unser erster Gast hier bei Lies'n Das. Eine ganz, ganz tolle Autorin. Unglaublich fröhlicher Mensch. Ich fand die so toll. Seitdem habe ich ihren Newsletter abonniert. Ich stelle euch den Link in unsere Shownotes, weil, wenn ihr Lust habt, abonniert den. Und zwar, sie macht das so, dass sie jeden Monat erstmal kurz schreibt, was bei ihr so los ist. Und dann gibt sie aber auch ganz viele Tipps, welche Bücher sie gerade liest, welche Bücher gerade toll sind, welche TV-Serien sie gerade binget oder welche Filme sie gesehen hat. Also das ist so ein Kulturtipp-Newsletter. Und ich bin dadurch schon auf ganz, ganz viele Serien aufmerksam geworden, die ich sonst nicht entdeckt hätte. Sie macht das wirklich ganz, ganz grandios. Und diesmal empfiehlt sie unter anderem die Poetry Challenge von der New York Times. Da stelle ich euch auch den Link rein. Die New York Times macht was, und das hat mich an dich erinnert, weil du mit Anke Engelke ja in deinem Podcast, in eurem Podcast auch sowas Ähnliches mal gemacht habt, dass ihr gesagt habt, wir müssen wieder Gedichte lernen, auswendig lernen und die rezitieren können. Und das macht die New York Times jetzt, indem sie ein Gedicht vorschlägt, auch schon ein sehr kurzes Gedicht. Das haben dann auch Schauspieler wie Ethan Hawke und so weiter dann rezitiert. Da kannst du dir die Videos angucken, kannst was zu der Autorin lesen und so weiter. Und dann machen die das so, dass du jeden Tag eben wieder auf diese Seite gehst und gemeinsam versuchst, das Gedicht zu lernen. Und zwar haben die so Lückentexte, wo du dann selber vervollständigen musst, wie es weitergeht und so weiter, damit du dir das merken kannst. Das finde ich so toll.
Mega, was ist denn das für eine geile Idee?
Ja. Das ist wirklich richtig nett, die Poetry Challenge von der New York Times. Schaut euch das mal an, ob ihr mitmacht, weiß ich jetzt nicht, aber ich fand die Idee grandios, dass man einfach mal wieder ein Gedicht lernt. Du hast mich ja letztes Mal schon total begeistert, als du wieder Mascha Kaleko zitiert hast. Du kannst ja ein Gedicht.
Für einen, die anderen sind das weite Meer.
Genau. Aber also das, ich weiß auch gar nicht, ob es das noch gibt. Also mein Sohn ist jetzt in der 8. Klasse, der hat noch kein Gedicht, glaube ich, auswendig gelernt. Kann ich mich, also in der Grundschule vielleicht mal, aber kann mich nicht erinnern, dass es das irgendwie im Schulunterricht so noch fest gibt.
Aber interessant. Ich hätte gedacht, Gedichte soll man immer auswendig lernen.
Ja.
Also.
Keine Ahnung. Okay. Also vielleicht ist er da auch nur, vielleicht hat er es mir auch nur nicht gesagt.
Day das one. Kann auch Learn sein. A poem with us this week. Yeah. Keep it for a lifetime. Also teasen die das an.
Ja. Das ist richtig nett gemacht. Also guckt mal drauf.
Und das erste ist Recuerdo bei Edna St. Vincent Millay. Die haben wir auch mal gehabt in noch ein Gedicht bei uns.
Yeah.
Ich weiß nicht mit welchem Gedicht. We were very tired and we were very merry. We had gone back and forth all night on the ferry. That's good. It was bare and bright. It was bare and bright and smelled like a stable. But we looked into a fire. We leaned across a table. We lay on a hilltop underneath the moon. And the whistles kept blowing. And the dawn came soon. Das ist das Gedicht Recuerdo. Ich weiß nicht, was Recuerdo heißt, aber
Erinnerungen, glaube ich, oder?
Sie ist genau aus Maine, da ist sie geboren, 1882. Mhm. Also ein ganz altes Ding.
Aber es reimt sich immerhin, das macht es ja ein bisschen leichter zum Auswendiglernen, finde ich.
It's a city poem.
A city poem.
Okay, but okay. One that incorporates some arresting nature imagery, the sun, the moon, bla bla bla. Das war wohl Day One hier, bin ich jetzt drauf gekommen.
Genau, und dann kannst du da so ein bisschen schon durchklicken, weil das natürlich schon gelaufen ist. Aber du kannst natürlich jederzeit einsteigen. Und dann ganz unten ist dann dieser Lückentext.
Und war das nur eine Woche? Oder läuft
ja, das war jetzt eine Woche.
Ach, das war eine Woche
nur? Ich glaube aber, sie haben das schon öfter gemacht. Aber dieses eine Gedicht ist jetzt in einer Woche, also Montag bis Freitag, abzuhandeln.
Und ist das das? Und aktuelle, hast du dir das aktuelle auch angeschaut?
Ja, ich dachte, das wäre das Aktuelle.
Ach so.
Nicht. Ja, ich kenne nur das, weil
Monday is Meet Your Poem. Ach, okay.
Melanie Rabe empfohlen hatte.
Also, was für eine schöne Idee.
Ja.
Also, für mich hat es sich schon gelohnt jetzt.
Na, siehste. Und daraufhin, ich finde, das passt ganz gut, kann ich nochmal erwähnen, dass wir einen Sommerbuchclub machen. Der startet wahrscheinlich so um den 24. Juni rum. Und es stehen 5 Bücher zur Auswahl, die ich allerdings jetzt momentan immer noch umstelle. Also irgendwie, ich kann mich nicht entscheiden, weil ich würde so gerne so viele Bücher lesen. Aber es werden wahrscheinlich so um die 5 Bücher sein, die ich zur Auswahl stelle.
Entschuldige, Larissa, ja. Wird da nicht schon abgestimmt gerade?
Nein.
Ach so, wird noch nicht. Ich dachte, es stünde schon zur Abstimmung. Okay,
nein,
dann ist ja
das
super.
Machen wir vorher, dann irgendwie eine Woche reicht ja zum Abstimmen. Und die Bücher haben alle so zwischen 250 und 300 Seiten. Also das sind jetzt keine riesen dicken Wälzer, sondern so, dass man es auch schaffen kann, in 5 bis 6 Wochen zu lesen.
Ja.
Also wenn man dann pro Woche 50 Seiten lesen muss, in Anführungszeichen, glaube ich, kriegen wir das alle hin. Und dann lesen wir zusammen ein Buch und ich bin schon sehr gespannt, wie das wird. Und ich hoffe sehr, dass ihr da alle mitmacht, weil wenn ich da alleine irgendwie jetzt hier sitze und nur sage, hey, guck mal, tolles Buch. Bei dir ist was los, gell? Du bist
ja, ich weiß, also ich mach mal mein Fenster.
Mach mal das Fenster zu.
Ja, ich sitze gerade in Berlin, mitten in Berlin hier so.
Ja, du bist öfter Bundestag. In Berlin als in Baden-Baden, habe ich den Eindruck.
Im ARD-Hauptstadtstudio. Und
yes.
Ja, hier ist öfter mal was los.
Ja, ja. Wollen wir über Bücher reden, Herr Thees?
Ey, unbedingt.
Ja?
Unbedingt.
Ja.
So,
okay.
Erste Sätze.
Wir fangen an mit den ersten Sätzen aus unseren Büchern, um euch ein bisschen neugierig zu machen und uns auch gegenseitig. Willst du anfangen?
Das glaube ich nicht. Noah lag auf dem Rücken, die Arme hinter dem Kopf verschränkt. Das dünne Leintuch, mit dem sie sich um diese Jahreszeit begnügten, lag zerknüllt am Fußende und sie waren beide nackt.
Oho.
Wow.
Na, kenn
ich
nicht.
Sie waren beide nackt, ey.
Yes.
Voll nackt.
Okay.
Nein.
Ja,
bei dir?
Mir ist niemand nackt, nee. Also, sein Spiegelbild in der gläsernen Drehtür wird mit jedem Schritt größer. Der neue Anzug scheint glänzend und glatt, doch Linus ahnt, dass die Fahrt Falten hineingedrückt hat. Heute darf er sich keine Fehler erlauben. Seine Performance muss tadellos sitzen. Seine Karriere, sein Leben hängt davon ab.
Okay. Beim ersten Satz habe ich gedacht, oh, wieder so eine Beschreibung und so. Aber natürlich dann gleich im zweiten, dritten Satz.
Sein Leben hängt
angezogen.
Davon ab. Fang mal an mit den Nackerten, oder? Was hast du denn für Nackerte dabei?
Ich habe das neue Buch von Martin Suter dabei.
Ah.
Wut und Liebe heißt es.
Okay.
Und es geht um einen erfolglosen Künstler, der heißt Noah Bach.
Mhm.
Und sein Leben gerät ein bisschen aus den Fugen. Er ist gerade verlassen worden von seiner Freundin Camilla, ja, die im ersten Satz noch nackt mit ihm da rumlag.
Mhm.
Buchhalterin ist sie und sie verlässt ihn nicht, weil sie ihn nicht mehr liebt, sondern weil sie erkennt, hör mal, dieser Künstler, der wird mir keine finanzielle Zukunft bieten und ich habe einfach Bock auf Luxus. Und das sagt sie aber auch so ehrlich. Ja? Und deswegen beginnt sie eine Affäre mit einem verheirateten, wohlhabenden Mann, wo sie dann aber auch nicht so richtig happy wird. So, das ist so die Grundkonstellation. Ist alleine schon mal erfrischend, eine Frau zu erleben, die sagt, Alter, ich habe einfach Bock, verwöhnt zu werden. Ich will schöne Dinge erleben und ich will Reisen machen. Ich will das. Ja, auch wenn ich dich liebe, aber das ist mir nicht genug. Ich brauche vor allem auch das andere. Noah ist völlig verzweifelt und versucht, sie zurückzugewinnen. Und ja, er betrinkt sich dann erstmal an dem einen Abend. Zumindest geht er in diese eine Bar, in diese Spelunke. Und da trifft er am anderen Ende des Tresens eine 65-Jährige, Betty Hasler. So, und man teilt die jeweiligen Schicksale mit, er erzählt von seinem Liebeskummer und dann sagt er zu ihr, und nun sie, ihr Liebeskummer. Und sie sagt, mein Mann ist gestorben. Oh, das tut mir leid, kürzlich? Ja, vor etwas über 3 Jahren. Wenn Sie denken, das sei nicht kürzlich, irren Sie sich. Es wird immer kürzlich bleiben. Verstehe. Nein, das können Sie nicht verstehen. Noch lange nicht, wünsche ich Ihnen. Nehmen wir noch einen? Besser nicht, antwortet Noah. So beginnt also diese erste Begegnung. Sie kommen ins Gespräch und sie bietet ihm 1 Million Schweizer Franken, wenn er den Geschäftspartner ihres verstorbenen Mannes tötet, den sie nämlich für den Tod ihres Ehemannes verantwortlich macht. Noah steht jetzt vor diesem moralischen Dilemma natürlich. Mit dem Geld könnte er Camilla ein ganz anderes Leben ermöglichen. Soll er? Das Geld ist also auch so ein Hauptakteur in diesem Roman. Geld, das Menschen beeinflusst oder Macht verleiht. Es ist vielleicht nicht der originellste und packendste Suter, aber es ist immer noch ein Suter. Und im hinteren Fünftel entwickelt sich die Geschichte noch einmal so schön und überraschend, dass es auf jeden Fall eine Empfehlung ist. Und ich mag es ja, auch das wieder supertypisch, wenn ein Roman schöne Gedanken enthält, die man so selber aktiv noch nie hatte. oder diese Gedanken einem eine neue Perspektive auf eine Sache eröffnen. Wie zum Beispiel an dieser Stelle. Ja, sie saßen im großen Wohnzimmer von Liz teurer Vierzimmerwohnung. Wenn du schlecht wohnst, war ihre Theorie, verbringst du zu viel Zeit außer Haus und das kostet unterm Strich mehr als eine teure Miete.
Das ist ein schöner Gedanke.
Oder? Und davon gibt es eben einige. Oder Kati, die das Atelier über Noah hat, die dann sagt, ich bin Künstlerin. Kunst und Vernunft, das passt nicht zusammen. Er, Liebe und Vernunft auch nicht. Liebe und Kunst, das ist ja fast dasselbe. Wenn du so viel davon verstehst, weißt du vielleicht auch, wie Liebe und Kunst die Vernunft besiegen. Quatsch, besiegen, besiegen. Das Vokabular ist mir zu kriegerisch. Das ist kein Kampf. In der Liebe ist das Ziel die Niederlage, die Selbstaufgabe. Auf beiden Seiten, nicht die Eroberung. Mega Satz, mega Perspektive. In der Liebe ist das Ziel die Niederlage, die Selbstaufgabe. Auf beiden Seiten, nicht die Eroberung. Ich find's wirklich krass. Und dann vielleicht nochmal zurück zu Betty, der 65-Jährigen, der er dort begegnet, die sich dann irgendwann äußert zu diesem Liebes-Hin und Her zwischen Noah und Camilla. Und sie sagt dann an einer Stelle, ihr habt euch beide etwas vorgemacht. Oder so, sie sagt es anders, ihr habt euch beide etwas vorgemacht. Das ist normal in der Liebe. Nicht schön, aber normal. Man will gut dastehen voreinander. In der Liebe ist die Lüge ein Liebesbeweis. Die Wahrheit ist für die vorbehalten, die einem egal sind. Dann sagt er, das ist eine radikale Theorie. Hast du sie befolgt? Betty lächelte und hob die Schultern. Tun wir das nicht alle? Und dann vielleicht noch ein Satz, der zwischendrin mal auftaucht. Die Zukunft ist ganz allgemein eine Schlampe. Martin Sutter, es ist eine gute Geschichte mit originellen Gedanken, ausreichend Spannung und einem unerwarteten Ende. Deshalb okay. Ein Tipp. Wut und Liebe, Martin Sutter.
Okay, ja, bist du denn generell so ein Sutter-Fan?
Ja, ich glaube, die letzten Sutter habe ich noch nicht mal gelesen, aber die davor. Natürlich kommt nichts mehr ran an hier ein perfekter Freund oder hier mit dem Mond, weißt du, wurde auch verfilmt. Nachtsmond, da geht es um diese halluzinogenen Pilze. Das sind legendäre Bücher, Unterhaltungsromane, wirklich, wirklich gut. Und ich hatte so ein bisschen Angst, dass er so langsam das Suttigere, den Biss verloren hat.
Durch seine Schweinsteiger-Bücher.
Ach so, ja, vielleicht dadurch, echt. Du hast, ja, die habe ich nicht gelesen. Nein. Aber dieses Buch ist wieder wirklich sehr schön. Ich hatte Angst, es wäre vielleicht enttäuschend am Ende, aber er findet auch wieder eine überraschende Wendung, ein schönes Ende. Und das ist natürlich etwas ganz Starkes für ein Buch. Also ich war dann sehr zufrieden und sehr happy mit diesem letzten Sutter.
Ich habe ja Wolf Haas Wackelkontakt aus dem Grund immer noch nicht gelesen, weil ich auch so Angst habe. Ich schieb's immer noch vor mir her.
Ja,
und Sascha Stanisic's neue mit der Gießkanne habe ich auch noch nicht gelesen. Und ja, ich hebe mir die alle so auf für irgendwie für Urlaub oder für schlechte Zeiten.
Okay, das sind also kleine Geschichten von Stanisic, die aber auch wirklich total schön sind. Es gibt ein, zwei, die mich nicht so begeistert haben wie sonst, aber der Rest auch wieder ganz toll. Also lohnt sich. Na, kriegst du den Titel noch zusammen?
Nee.
Oh, ich traue mich jetzt auch nicht.
Ja. Möchte die Witwe angesprochen werden?
Dreht positioniert sie die oder legt sie die Gießkanne mit der Öffnung nach vorne?
Das ist echt, ich finde es echt mutig, so einen Titel zu machen. Aber da haben wir ja schon drüber gesprochen.
Ja, aber der fällt auf. Cool.
Ja, genau. Ich bringe was ganz anderes mit. Und ich weiß auch nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Das ist ein Buch, das relativ untypisch für mich ist. Und zwar heißt es Das Ting von Arthur Juk. Und es geht, also dieses Ting ist sozusagen ein Navigationssystem fürs Leben, kann man sagen. Also so benennen sie es selber. Das ist ein kleines Gerät, das uns beobachtet und unsere Vitalwerte und die Umgebung analysiert die ganze Zeit. Das hast du also bei dir. Und die Daten werden dann mit zum Beispiel Filmen, mit Romanen, mit Biografien, mit sonstigen Sachen abgeglichen. Und dann gibt uns dieses Ting Handlungsanweisungen. Die hören sich dann, also es wird nicht so genau erklärt, wie das funktioniert. Am Ende ist es sogar so, als sie es weiterentwickelt haben, dass es so sein muss wie eine innere Stimme, dass du also gar nicht mehr so genau unterscheiden kannst, denke ich das jetzt wirklich oder sagt mir das jetzt dieses Ting? Ja, also es ist eher wie so eine Art Implantat dann am Ende. Und letzten Endes, letzten Endes geht es darum, wie würde sich unser Leben verändern, Wenn wir unsere Entscheidungen nicht mehr selber treffen würden, wie würde sich sogar die Welt verändern, wenn jeder so ein Ding hätte, ja? Kannst du dir auch überlegen. Mhm. Also im Mittelpunkt des Buches stehen 4 Menschen in Berlin, die dieses Ding entwickeln und auf den Markt bringen wollen. Es sind ganz unterschiedliche Charaktere. Da ist eine zurückgezogen lebende Programmiererin, wie man sich ein bisschen vorstellt. Dann ist ein Geldgeber da, der sich mit seiner Familie zerkracht hat. Dann gibt es einen Marketingmensch und einen Ideengeber. Also es ist wirklich so eine ganz bunte Gruppe. Mhm. Und ich fand es total spannend zuzusehen, wie aus diesen 4 Menschen, was aus denen wird, was aus der Idee dieses Ting wird, was das mit denen macht, wenn sie die ganze Zeit so ein Ding mit sich rumtragen, was aus ihren Freundschaften auch letzten Endes wird. Denn die gehen so weit, dass sie in einem Selbstversuch alle Anweisungen befolgen müssen, die ihnen dieses Ting gibt. Also sie verpflichten sich dazu, sonst ist sofort ihr Anteil an dem Ganzen weg. Sie verpflichten sich, alles zu tun, was dieses Gerät ihnen sagt. Und das ist natürlich teilweise verheerend. Dem einen sagt dieses Gerät nämlich ständig, trenn dich von deiner langjährigen Freundin. Okay. Und dann ist die Frage, tust du das, weil du dich verpflichtet hast, oder tust du es nicht? Ja?
Sag kurz, dieses Ting, ist eine App, oder? Oder wie genau?
Es wird nicht so genau gesagt. Am Anfang ist es eher was Richtung Hardware, weil das nämlich geliefert wird und dann liegt es da plötzlich und alle finden es ganz toll. Es wird nie so hundertprozentig, finde ich, vielleicht habe ich es auch überlesen, aber es wird nie so ganz geklärt, was es ist. Aber ich hatte es mir eher wie so eine Art Smartwatch vorgestellt am Anfang. Und am Ende ist es eben so weiterentwickelt, dass es irgendwie mit dir verbunden sein muss und dir Gedanken einflüstern kann. Also ich fand's total krass. Es hat mich erinnert an ein Buch, das ich sehr geliebt habe, und zwar Morgen, Morgen und wieder Morgen von Gabrielle Zevin, wo es ja um 3 Freunde geht, die ein Computerspiel auf den Markt bringen. Und das ist halt so ähnlich, weil es auch so um ein Start-up geht und Leute, die mit einer guten Idee irgendwas Neues machen wollen.
Ja.
Und es ist eigentlich so ein Roman, der weiterspinnt, was die Smartwatches und dieser Trend zur Selbstoptimierung, den es momentan bei uns gibt, halt mit uns machen könnte, wenn man einen Schritt weitergeht. Und ich fand es ein wahnsinnig spannendes Gedankenexperiment, bei dem man einfach mit allen Charakteren mitfiebert. Ich habe das wirklich relativ atemlos gelesen, weil ich unbedingt wissen wollte, wie es ausgeht. Und dann wollte ich dir was draus vorlesen. Und zwar, es gibt ein Gedankenexperiment, das mich total beschäftigt hat. Das ist jetzt eine halbe Seite in diesem Buch ungefähr. Und zwar, stell dir vor, du gehst ins Theater, um ein bestimmtes Stück zu sehen. In deiner Hosentasche hast du das Ticket. Es hat 20 € im Vorverkauf gekostet. Außerdem nimmst du noch einen 20-Euro-Schein mit. Du kommst beim Theater an und bemerkst, dass du unterwegs dein Ticket verloren hast. Das ärgert dich, du hast aber noch den 20-Euro-Schein. Kaufst du dir ein neues Ticket an der Abendkasse? New denkt über die Situation nach. Kommt drauf an, wie dringend ich dieses Stück sehen möchte, aber generell nein. Für ein Theaterstück 40 € auszugeben, das ist mir zu viel. Gut, fährt Linus fort. Stell dir eine neue, aber ähnliche Situation vor. Du kaufst nicht im Vorverkauf, sondern willst das Ticket an der Abendkasse besorgen. Du nimmst also 2 20-Euro-Scheine mit. An der Kasse merkst du, dass du einen der beiden Scheine unterwegs verloren hast. Kaufst du dir trotzdem eine Karte fürs Theater? Neo nickt, denn sie ahnt, worauf Linus hinaus möchte. Klar, das würde ich machen, denn das verlorene Geld hat ja nichts mit meinem Entschluss zu tun, das Stück zu sehen. Die meisten Menschen würden sich in den beiden Situationen genauso verhalten, vollkommen widersprüchlich. Wenn man eine Bilanz zieht, ist der Verlust in beiden Situationen der gleiche. Unser Gehirn interpretiert sie aber unterschiedlich. Irrationale Entscheidungen sind eines der Probleme, die wir lösen wollen. Das ist nämlich genauso ein Problem, wo dann das Ting entscheiden muss, was mache ich jetzt eigentlich? Was ist jetzt die Lösung? Soll sie sich nochmal eine Karte kaufen oder nicht? Und es stimmt, Menschen reagieren oft total irrational. Und mich hat das sehr erinnert an ein Wissenschaftsinterview, das ich geführt habe mit Wissenschaftlern in Berlin, die eben voraussagen wollen, wie Menschen bestimmte Entscheidungen im Nahverkehr treffen. Also fahren die dann lieber, wenn irgendwie eine S-Bahn ausfällt, fahren die dann mit dem Bus, fahren die mit der Tram, gehen die zu Fuß, was machen die? Mhm. Und die haben jetzt ein Modell entwickelt und versuchen eben auch rauszufinden, wie der Mensch sich entscheidet. Und das finde ich super spannend, weil ich selber mich selber manchmal gar nicht vorhersagen könnte, wie ich mich entscheide. Das ist eine Sache von diesem einen Augenblick, wo du eine Entscheidung treffen musst und dann passiert irgendwas in deinem Gehirn und du hast irgendwelche Faktoren, die nicht rational nachvollziehbar sind in den meisten Fällen, und dann entscheidest du dich auf die eine oder andere Weise. Mhm. Das finde ich super interessant. Also dieses Zusammenbringen von Technik und Mensch fand ich richtig, richtig toll. Also das war das Ting von Arthur Dziuk und er ist, glaube ich, in Polen geboren, in Deutschland aufgewachsen. Und fand ich wirklich sehr, sehr spannend, mal was Klingt ganz super. Anderes zu lesen. Ja, keine Familiengeschichte.
Für mich ist ja ein Kriterium, das mir beim Lesen immer auffällt, ab welcher Seite bin ich drin?
Ja.
Weißt du, erst ist man noch so Gast in diesem Buch und liest sich so ein. Und dann kommt aber dieser Moment, wo du das wirklich, als würdest du über eine Schwelle treten und dann gehst du auch nicht mehr zurück. Da bist du drin in dieser Geschichte. Ab dem Moment freust du dich auch besonders, dass du weiterlesen kannst. Wo ungefähr wäre es bei diesem Buch?
Das war ein Slow Starter, muss ich ehrlich sagen. Also die ersten 80 bis 100 Seiten war ich nicht so richtig drin. Aber ich wollte es weiterlesen, das wusste ich. Also es war nicht so, dass ich überlegt habe, ob ich es weglege. Aber es war eher so langsam und so. Und dann hat es total angezogen und ich habe wirklich dann abends bin ich früher ins Bett gegangen, um noch schnell lesen zu können. Also das war ganz lustig.
Interessant.
Ja, ich fand es richtig gut. Ja. Mein Buchtipp diese Woche.
Klingt sehr gut. Interessiert mich.
Ja?
Nee, wirklich, interessiert mich.
Ja. Yeah.
Noch ein Satz.
Der schöne Satz, ich habe einen.
Der schöne Satz, ja.
Und er lautet folgendermaßen. Er geht die Straße runter. Er verlässt Montmartre und schon ist Montmartre anders. Eine geplatzte, zum Himmel geöffnete Frucht. Er geht die Straße runter, er verlässt Montmartre. Und
eine
schon ist Montmartre anders.
Geplatzte Frucht.
Eine geplatzte, zum Himmel geöffnete Frucht. Dieser Satz stammt aus einem Buch von Véronique Olmy.
Schön.
Das Glück, wie es hätte sein können, heißt das Buch. Und es geht um eine Amour fou. Ja, Serge ist Immobilienmakler. Eine total krasse Geschichte eigentlich. Serge ist Immobilienmakler, hat eine 30 Jahre jüngere Frau. Sie haben zusammen zwei Kinder, wohnen in Montmartre. Und sein Sohn lernt Klavier. Und der Roman beginnt damit, dass sie die Klavierstimmerin im Haus haben. Sie treffen sich kurz vor der Tür, ja, er und die Klavierstimmerin, der Mann, Serge, nehmen sich aber kaum wahr. Bei der nächsten Begegnung, das ist eine zufällige Begegnung in einer Bar, wo sie ganz selbst vergessen und alleine tanzt, da zieht ihn etwas zu dieser Frau hin, obwohl sie ist weder jung noch schön, eher ein bisschen vulgär. Und er durchsucht das Adressbuch seiner Frau, um an die Adresse von Suzanne, so heißt sie, zu kommen, wartet vor ihrem Haus im Regen, bis sie nach Hause kommt. Und dann läuft er hinter ihr die Treppe hoch, 5 Stockwerke. Er ist außer Atem und wütend und sie bittet ihn herein. Und da beginnt diese Geschichte. Es ist total spannend. Die Sprache ist poetisch, also oft poetisch. Und die Autorin benutzt also Ausdrücke wie, er denkt, dass er am nächsten Morgen üble Kopfschmerzen haben wird. Seinen Post-Schlaflosigkeit-Pappmaché-Kopf. Es ist ein sehr sinnlicher, leiser Roman, der ordentlich knistert.
Wer war es für meinen Frankreich-Urlaub in ein paar Wochen? Vielleicht nehme ich es damit.
Das Glück, wie es hätte sein können. Okay. Véronique Olmy.
Ja, ich lese gerade Der Geschmack von Apfelkern von Katharina Hagener.
Habe ich vor 18 Jahren, glaube ich, gelesen.
Genau, ich habe es eben damals nicht gelesen, weil es wieder so ein Buch war, was alle lasen. Und dann habe ich natürlich mich verweigert.
Super.
Jetzt lese ich es und ich muss aber sagen, ich finde Flusslinien nach wie vor besser, aber egal.
Ja, klar, und, das ist halt ein Erstlingswerk. Auch das erfolgreichste natürlich.
Bis
heute. Und aber auch ein ganz ruhiges Buch, ne?
Ja, absolut. Und da ist es fängt ja damit an, dass jemand gestorben ist und die Hinterbliebenen zusammenkommen und dann geht es um ein Haus zum Beispiel und so weiter. Ich will gar nicht zu viel verraten. Aber auf jeden Fall gibt es einen Absatz, den ich ganz schön fand, weil es nämlich um eine Figur in dem Buch geht, die Bibliothekarin ist. Und da schreibt sie, ich arbeitete mit Büchern. Ich kaufte mir Bücher. Ja, gelegentlich lieh ich mir auch welche aus, aber lesen? Nein. Früher ja, da schon, da las ich ununterbrochen, im Bett, beim Essen, auf dem Fahrrad. Doch damit war Schluss. Lesen, das war das gleiche wie sammeln. Und sammeln war das gleiche wie aufbewahren. Und aufbewahren war das gleiche wie erinnern. Und erinnern war das gleiche wie nicht genau zu wissen. Und nicht genau zu wissen war das gleiche wie vergessen zu haben. Und vergessen war das gleiche wie fallen. Und das Fallen musste ein Ende haben. Das war eine Erklärung. Ich fand diesen Satz, ich habe den, glaube ich, dreimal gelesen, dachte mir so, was? Wie? Warum liest sie nicht? Ja, weil es so ist, wie fallen.
Das ist ja schön.
Ja, Katharina Hagener.
Ach, Katharina Hagener. Mann, hat die schöne Sätze auf Lager. Es ist wirklich ein Film. Ich freue mich jetzt schon auf das nächste Buch. Wobei ich ja zwischendrin auch die zwei auch gar nicht gelesen habe.
Die ja, hab genau, die habe ich auch noch bei mir liegen, genau. Ja. Die muss ich auch noch lesen.
Hast du mitgekriegt, dass Inita uns übrigens zuhört?
Ja, Inita hört uns zu. Ja. Genau, Inita. Wir machen das ja so, für diejenigen, die es nicht wissen, dass unsere Hauptsteadies, also die Leselöwen, die ganz, ganz viel Geld bezahlen, um uns zu unterstützen, die kriegen den Link immer zu unserer Aufnahme und dürfen dann live mit dabei sein und sehen uns jetzt also auch gerade, wie wir aufnehmen. Und Inita ist da eine ganz eifrige, die dann meistens mit dabei ist. Also hallo und herzlich willkommen. Wir haben gerade schon ein bisschen gechattet. In diesem Sinne auch danke an unsere neuen Leseratten. Ich weiß immer gar nicht, ob man gerne Leseratte ist oder ob man gerne so genannt wird. Habe ich mir überlegt, vielleicht sollte ich das umbenennen in Leseparadiesvögel oder irgendwas schöner klingendes. Vielleicht kriegen wir dann mehr davon. Mal gucken.
Leseeinhorn.
Unser Leseeinhorn, genau. Und zwar sind das Anja und Michaela. Wie schön, dass ihr mit dabei seid. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt, damit dieser Podcast weitergeht, geht auf liesunddas.com. Da gibt es alle Infos. Und, was ich auch total süß fand, Christiane hat ihr Paket gewechselt und ist jetzt von der Lesemaus zur Leseratte aufgestiegen, um uns zu unterstützen. Toll. Das finde ich auch total süß und es klingt auch sehr nett. Sie hat mir das dann so geschrieben, dass sie von der Lesemaus zur Leseratte aufgestiegen ist.
Toll,
fand ich
Dank.
Ein nettes Bild, genau. Und ich habe unter unseren, also es gibt ja auch einen Newsletter zu diesem Podcast, den haben mittlerweile fast 900 Leute abonniert und da hatte ich jetzt mal eine Umfrage gestartet.
Ja.
Und da wollte ich noch kurz erzählen, was dabei bislang rauskam. Also das ist jetzt erst ungefähr 24 Stunden online, es gibt 64 Antworten, also das ist nicht repräsentativ, aber trotzdem relativ eindeutig, was da rauskommt. Ich habe gefragt, was hörst du bei Lies und Das am liebsten? Und da kam ganz oben mit 98,4% Larissas und Christians Buchtipp. Vielen Dank.
Okay, das ist
genau.
Schön.
Wir müssen also weiterlesen, lieber Christian.
Ja, das
kommen wir nicht drum herum. Das zweite war der Buchtipp aus dem Buchhandel. 82% immerhin. Fand ich auch sehr interessant. Wir hatten jetzt zweimal keinen Buchhändler oder Buchhändlerin zu Gast, weil es aus Termingründen immer in kürzester Zeit nicht mehr geklappt hat und die absagen mussten zum Beispiel. Oder weil wir zu chaotisch waren und die im Termin so oft verschoben haben. Aber kommt vor. Das heißt aber, euch ist es wichtig und dann geben wir uns natürlich auch Mühe, da wieder Leute zu finden. Und dann kommt danach erst das Interview mit den Gästen. Ich hätte ja gedacht, dass es andersrum ist, dass also viel mehr Leute die Stars hören wollen und weniger die Buchhändler. Es ist genau andersrum. Also 68% wollen eben Interviews mit Gästen unbedingt haben oder hören das am liebsten. Und dann habe ich gefragt, worauf könntest du denn bei Lies und Das verzichten? Und das ist leider sehr eindeutig und daran werde ich mich jetzt auch halten. 35% sagen.
Auf Larissa und Christian.
35% sagen, auf das Rezensionsrätsel können sie verzichten und das nehme ich mir zu Herzen.
Ja, aber
wenn ich mal wieder eins habe und unbedingt machen will, dann mache ich eins, aber ich mache es jetzt nicht mehr jede Folge, das habt ihr ja schon gemerkt.
Ja. Wobei du gefragt hast, auf was könntet ihr am ehesten verzichten, oder?
Ja. Nee, worauf könntest du bei Lies und Das verzichten, war die Frage, genau. Und weil es natürlich die Sache ist, wir machen immer diese Rubriken und geben uns da auch viel Mühe und da steckt viel Arbeit drin. Und vielleicht ist es ja so, dass alle draußen sagen, oh, jetzt kommt das schon wieder und dann können wir uns das auch sparen, weißt du?
Ja.
So, das war so der Hintergedanke. Und an Nummer zwei ist der Graphic Novel Tipp und ich glaube, ich weiß auch warum. Ich glaube, das Problem ist schlichtweg, man will das sehen. Also ich will diese Bilder sehen.
Das kann ich mir vorstellen.
Und
viele lesen von Anfang an schon mal gar keine Graphic Novel.
Ja, das kommt dazu, wie ich zum Beispiel.
Und wissen auch gar nicht so hundertprozentig, wie sehen die eigentlich aus oder wie literarisch oder toll können die sein. Für die meisten ist das ja sehr unbekannt, aber man hat natürlich auch in den letzten Monaten immer wieder mitbekommen, wer sich zum allerersten Mal an eine Graphic Novel, was heißt getraut hat, das ist ja viel einfacher zu lesen oft als ein Roman.
Ja, aber es ist ungewohnt.
Auch schneller. Ja. Und wie viele das aber auch entdeckt haben für sich, dieses Genre. Und da macht mich natürlich jede Nachricht auch immer wirklich happy, weil man jemanden einfach mal wieder eine neue Tür aufgestoßen hat. Und es geht im Leben darum, Türen aufzustoßen.
Absolut,
und über den Horizont zu blicken. Denn da gibt es so viel zu entdecken außerhalb unserer Bubbles.
Ja, absolut. Und das finde ich auch immer am schönsten, wenn wir so Mails kriegen, wo es dann heißt, seit ich euren Podcast höre, lese ich wieder mehr. Das ist eigentlich toll, genau das, was toll, wir toll, eigentlich toll, erreichen toll. Wollen. Wurscht, was ihr lest, aber lest wieder mehr. Und wir haben beide auch immer diese Phasen, wo wir irgendwie gar keinen Bock haben auf Bücher. Das ist, glaube ich, normal, dass es so ein Auf und Ab ist und dann verschlingt man wieder mehrere hintereinander. Also setzt euch da nicht unter Druck. Aber das fand ich total interessant. Und wir überlegen einfach, was wir mit diesen Ergebnissen machen, ob wir eventuell dann Sachen auslagern auf Instagram oder so. Das kann man immer noch gucken. Dann hatte ich aber auch noch gefragt, und das fand ich sehr interessant, weil wir da bestätigt wurden, wie lange hättest du den Podcast gerne? Also wie lang soll er sein? Ja. Und da haben wirklich die meisten gesagt, also 60%, ungefähr eine Stunde. Und das kriegen wir ja auch meistens hin. Manche wollten es ein bisschen länger haben, manche wollten es ein bisschen kürzer haben, aber so dieses ganz kurz 30 Minuten, das wollten ganz, ganz wenige. Also das irgendwie 6%. Insofern sind wir da auf der richtigen Schiene. Und dann habe ich noch gefragt, wie häufig soll der Podcast erscheinen? Und auch da scheinen wir ein bisschen so das richtig zu machen. 65% sagen alle 2 Wochen. 26% sagen wöchentlich. Das kriegen wir natürlich auf gar keinen Fall hin.
Ja.
Und 7% hätten ihn gerne monatlich. Also auch da würde ich sagen, bleiben wir dabei. Und die letzte Frage, die ich gestellt habe, wärst du bereit, unverbindlich für den Podcast zu bezahlen, um die Macher zu unterstützen? Da haben 71% gesagt, ja, und das freut mich total. Also 3/4 von euch wären bereit, uns zu unterstützen. Es schlägt sich noch nicht ganz in den Steady-Abos nieder, müssen wir sagen. Das sind nicht 3/4, aber falls ihr da wirklich Lust drauf habt und sagt, ja, das können wir uns vorstellen, dann macht das gerne. Denn man muss auch dazu sagen, so ein kleiner Nischen-Podcast wie unserer, der kriegt nicht die großen Werbegelder oder sowas. Also das ist gar nicht so die große Möglichkeit für uns, das zu monetarisieren und unsere Arbeitszeit da irgendwie wieder reinzuholen.
Ja.
Weil die Werbetreibenden stehen bei kleinen Podcasts nicht Schlange.
Nein, natürlich nicht.
Ja, ist so. Genau.
Klar,
und wir wollen ja auch nicht für jeden Scheiß Werbung machen.
Nein, und möglicherweise können wir es dann auch irgendwann einfach auch nicht mehr machen, weil es sich zeitlich und vom Aufwand her rentiert. Aber jetzt haben wir erstmal noch Spaß.
Spaß haben wir zum Glück immer.
Auf jeden Fall. Ja. Und Leute, übrigens, egal was ihr davon denkt, aber was wir uns nicht kaputt machen lassen, das ist noch ein Gedicht.
Yeah.
Das ist eine Mission.
Und noch ein Gedicht.
Ja, und viele haben ja mittlerweile Gedichte auch für sich ein bisschen entdeckt. Und das ist selbstverständlich auch eine Nische. Das ist ja ganz klar, Gedichte.
Darf ich schon mal anmelden, bitte?
Ja?
Nächstes Mal will ich ein Gedicht mitbringen.
What?
Yes.
Okay.
Yes.
Krass.
Nächstes Mal, also wenn ich es nicht vergesse, nächstes Mal will ich
eins
mitbringen.
Hast du es
schon? Ich habe es schon, ja. Also ich habe zumindest, also den Gedichtband habe ich schon. Ich muss mich noch für eins entscheiden.
Oh, ja. Ich möchte jetzt wissen, was das ist.
Nein, das sage ich
nicht.
Oh
nein, das kann nicht dein Ernst sein.
Nächstes
Mal. Ich will
wissen,
was das ist.
Nein, jetzt musst du erst mal.
Okay.
Komm. Ja.
Das Gedicht heute, das ist wieder mal ein frisches Gedicht. Das ist von, nichts von 100 Jahre alt oder 150.
Okay.
Da gibt es ja auch sehr, sehr schöne. Sondern es ist ein zeitgenössisches Gedicht.
Mhm.
Und es wird euch gefallen. Es heißt Rauchmelder können Leben retten. Von Mike Lippert. Genau, und es geht so. Rauchmelder können Leben retten, sagt die Feuerwehr. Bewohner von Altbauten haben aber Angst, ihre Stuckdecken mit weißen Plastikdosen zu verschandeln. Nicht jeder ist schließlich ein Venusianer und hat im Zimmer bereits ein Mobile aus Miniatur-UFOs hängen. Rauchmelder können Leben retten, sagt die Feuerwehr. Das ist keine Frage von Schönheit. Für mich schon, antwortet einer. Ich sterbe lieber, als dass ich jeden Abend an der Decke auf eine weiße Plastikdose schaue. Und einer bei der Feuerwehr denkt, dann stirb in Schönheit, wenn ich zündeln gehe.
Da ist aber was drin.
Das ist richtig gut.
Wenn ich zündeln gehe.
Ja, das sind halt die schönsten Gedichte, die mit dem letzten Satz nochmal etwas verändern oder eine Bedeutung geben oder auch eine Pointe setzen. Und das finde ich hier sehr schön. Und es ist auch in Klammern, dieser letzte Passage. Und einer bei der Feuerwehr denkt, dann stirb in Schönheit, wenn ich zünde. Da ist auch so viel drin in diesem Gedicht. Einfach wie einfach es sein kann, dass man sein Leben schützt. Wie egal uns das aber ist, weil wir einfach nicht so weit denken. Weißt du, wir denken nur, wir bleiben an der Oberfläche. Ich verschande doch nicht meine Stuckdecke mit einer Plastikdose. Und wie das natürlich auch für die sein muss, die ständig ihr Leben auch riskieren, weißt du, um uns zu retten, möglicherweise. Ja, und dass da dann vielleicht auch ein oder andere auch mal denken mag, ah, dann stirbt doch ein Schönein.
Oh, ich hätte so gerne wieder eine Stuckdecke. Ich finde Stuckdecken so cool. Ich habe in so einem Altbau gewohnt am Gärtnerplatz und dann hatten wir da wirklich Stuckdecken und die waren so genial. Und irgendwann mal, ich weiß gar nicht warum, musste ich hochklettern und irgendwas, ich glaube, da war nur ein Spinnwebe oder sowas. Auf jeden Fall habe ich die angefasst und es war gar kein Stuck, das war Pappe. Waren einfach so Pappteile, die da dran geklebt waren. Also es war überhaupt gar kein echter Stuck. Da habe ich mich total verarscht gefühlt.
Ja, das, das passiert manchmal. Das darf man nicht zu viel anfassen. Dann poltert das alles weg. Mhm. Aber es sieht natürlich total schön aus. Insofern, ich finde es schön. Man kann auch so Leisten, weißt du, Deckenleisten.
Ja.
Oder so. Kann man ja kaufen. Das sieht toll aus.
Ach, du meinst, ich soll das hier in unserem Neubauhaus einfach ein bisschen Stuck an die Decke?
Eine Fußbodenleiste, die in die Richtung geht, oder aber eben ganz oben unter die Decke als Deckenleiste. Das sieht sehr, sehr, sehr hübsch aus. Dieses Gedicht habe ich gefunden auf einer Webseite, die heißt dasgedicht.de. Und das Gedicht, das ist ein Band, also wie so ein dickes Magazin, das einmal im Jahr erscheint.
Oh.
Und präsentiert, soweit ich weiß, ich habe es jetzt auch gerade erst entdeckt und zum ersten Mal auch in eine vollständige Ausgabe reingeschaut, präsentiert vor allem zeitgenössische Gedichte und ist sehr, sehr, sehr bunt. Ich werde mir das näher nochmal anschauen, finde es eine wunderbare Sache. Und das war von Band 22, der ist 2014 erschienen. Mittlerweile sind wir, glaube ich, bei 33 oder so, 32. Ja, heißt einfach Das Gedicht. Die Webseite ist dasgedicht.de. Da findest du auch viele Gedichte zum Entdecken. Finde das aber sehr schön, dass die das einmal im Jahr rausbringen. Mhm. Da denke ich sofort natürlich immer, warum nur einmal im Jahr? Kann man das nicht wenigstens zweimal im Jahr? Aber das ist Tradition und ist auch durchaus dick. Da ist ein bisschen was drin. Und schaut gerne mal nach oder entdeckt für euch selber ein bisschen. Das ist aus dem Anton G. Leitner Verlag. Die machen das. Ja, das Gedicht.
Ich würde sagen, es wird Zeit für einen Gast, oder? Was meinst du?
Nicole Jäger, Comedian, Autorin, ist da. Auch sie hat ja ein neues Buch und wird auch noch einen Buchtipp für uns haben. Wir sagen Hallo nach Hamburg.
Hallo und moin.
Zu Nicole.
Moin, moin.
Moin, genau, da war es.
Und Larissa ist gleich das Tier aufgefallen.
Ja, aber du bist ja sehr, also bist schwarz gekleidet, hast ein schwarzes Oberteil und dann sah man jetzt nur, irgendein Teil sieht jetzt plötzlich anders, fällig aus. Und das war dann eine schwarze Katze, die sich bei dir angeschmiegt hat. Da bin ich natürlich gleich ganz neidisch.
Plötzlich kam da ein Ohr ins Bild geslidet.
Ja, genau.
Eine kleine schwarze Katze, sie heißt übrigens Maus. Und sie ist ganz lieb, aber sie muss prinzipiell dabei sein. Das heißt, wenn ich irgendwas mit Mikrofon mache oder so und das nicht auf der Bühne, sondern zu Hause, dann muss sie auf dem Arm sein, sonst ist es auch keine Katze.
Ah, nehmen Sie doch auf die Bühne mit, das wäre total toll. Ich war mal in London und habe Breakfast at Tiffany's gesehen als Bühnenstück und da lief wirklich immer eine dressierte Katze rum. Das fand ich total faszinierend.
Wirklich, das ist eine hervorragende. Ja? Sie ist leider sehr menschenscheu, das könnte etwas problematisch sein. Wobei, ehrlich gesagt, das bin ich auch und ich kriege es auch hin. Also ich versuch's mal.
Oder hast du deiner Katze schon was beigebracht? Kann die was?
Ja, und zwar etwas sehr Wichtiges. Ich habe einen Garten. Und wenn ich sage, komm rein, dann kommt sie rein. Und das ist vielleicht nicht das Riesenkunststück, aber für eine Katze ist das wirklich ein Ding. So, deswegen.
Das ist super.
Ja, voll gut.
Das, sehr gut.
Das stimmt, denn die hören ja eigentlich gar nicht, ne? Die Menschen sind denen ja eigentlich völlig egal.
Also ich habe mal gelesen, man muss bei einer Katze einen Befehl, in Anführungszeichen, 400 Mal sagen, bis sie es dann wahrscheinlich macht.
Ja.
Also wenn du die trainieren möchtest, 400 Mal.
Wenn sie dann Bock drauf hat, ne?
Ja, finde ich aber auch total cool, haben sie doch recht.
Ja, ich mag ja Katzen, ich mag das Wesen. Also dass sie sich nicht alles sagen lassen und dass denen auch so wahnsinnig viel am wunderschönen, flauschigen Popo vorbeigeht. Manchmal denke ich so, ich brauche mehr so eine Katzenmentalität. Es muss ja einfach, Dinge müssen ja einfach egaler sein.
Ja, schön gesagt. Du sag mal, apropos Dinge müssen einem egaler sein. Momentan, es heißt ja immer, wir leben in aufregenden Zeiten und ich kann diesen Satz schon nicht mehr hören. Aber in der Tat ist es ja so, wenn man die Nachrichten einschaltet, ist es nicht so schön momentan, es ist alles eher bedrückend. Dann habe ich mir bei dir, als ich gelesen habe, was du so alles machst, habe ich mich gefragt, worüber kannst du denn momentan eigentlich lachen?
Das ist eine hervorragende Frage. Ich glaube, über das Leben an sich. Also ja, es passiert sehr, sehr viel Schlimmes in der Welt. Aber ich glaube, man muss auch immer gucken, dass es gibt ja diese Parallelwelt und die nennt sich das eigene Leben. So, also das passiert ja auch die ganze Zeit und wir neigen dazu, sehr, sehr im Außen zu sein und dadurch auch so wahnsinnig eingeschüchtert zu sein. Völlig zu Recht, weil gerade wahnsinnig viel passiert. Aber da ist ja auch noch dein kleines Leben. So, das ist ja da und das darfst du nicht vernachlässigen, weil da findet sich wahnsinnig viel Humor. Und zwar die ganze Zeit mit den Leuten, mit denen du Kontakt hast, aber auch in deinem eigenen Verhalten, mit dem ganz normalen Alltagswahnsinn, der passiert. Und ich finde tatsächlich überall Humor, weil ich nichts witziger finde als Menschen. Ehrlich gesagt, wie Menschen sich verhalten in den absurdesten oder normalsten Situationen, ist so urskomisch. Also auch ich selber, ne, wo ich teilweise, also ich mindestens dreimal am Tag da stehe und denke, bin ich hier bescheuert? Was mache ich denn da? Oder warum mache ich das denn so umständlich oder so? Oder dieses typische, um so ein ganz banales Beispiel zu kennen oder zu nennen, das wirklich jeder kennt, ist, wenn du was suchst, das du in der Hand hast. Es ist ja so die Stiftkappe oder die eigene Brille oder sonst irgendwo, denkst du, oh, jetzt geht's aber los. Sowas, ich weiß auch nicht, ich kann mich darüber stundenlang totlachen. Also das natürlich im Kleinen und natürlich auch über größere Sachen so, aber ja, ich finde, es ist halt immer überall Humor. Überall, auch in schlimmen Zeiten.
Was war denn die Woche schon? Also jetzt mal außerhalb deiner eigenen vier Wände. Was hast du schon mitnehmen können von draußen?
Okay. Also
das ist schwierig.
Von draußen rein?
Nicht für Nicole, die saugt alles
echt
auf.
So.
Die
saugt würde alles gar um sie herauf. Mir auf. Würde
ich
das morgen
alles
dann
Material
einfallen.
Werden.
Okay. Bin ich gespannt. Ich will dich gar nicht unter Druck setzen, aber da bin ich jetzt sehr gespannt.
Oh je, muss ich die Frage beantworten?
Was
ich von draußen mit reingenommen habe. Ihr Lieben, es ist Dienstag. Ich habe gerade den quasi zweiten Tag Tourpause. Ihr glaubt doch nicht, dass ich draußen war.
Ich will dich gar nicht so schockieren, aber es ist schon Mittwoch.
In meiner Welt ist Dienstag.
Nein, die hat einfach von Montag bis Mittwoch durchgeschlafen und denkt, es ist Dienstag.
Hört auf, dann läuft die Zeit so schnell. Ich war noch nicht draußen diese Woche. Ich weiß, es klingt absurd, aber
ich kenne das.
Außenwelt? Nee, gerade nicht. Deswegen sehe ich auch so aus. Ich sitze die ganze Zeit im Schlafanzug. Also ich arbeite schon so am Laptop und so, aber da sieht mich keiner bei. Ich wollte einmal kurz rausgehen, weil ich hab einen grünen Daumen in der Theorie. Also mein Haus ist voller Pflanzen. Ich lebe so im halben Dschungel. Das Einzige, was ich nicht kann, sind Palmen. Und ich habe eine Palme, die steht im Flur. Die war mal wunderschön. Jetzt kam ich von der Tour zurück. Jetzt wächst die komplett knusprig. Und dann gehe ich durchs Haus und alle Pflanzen hier, also alle Palmen sind tot. Alle Palmen. Ich fand es leider, es ist nicht schön. Das ist nicht schön, aber ich musste sehr lachen, weil das mein ganzes Leben lang schon so ist. Ich kann die Orchideen, kein Problem, aber eine fucking Palme, die braucht nur Wasser. Mehr braucht sie nicht und vielleicht ein bisschen Liebe. Die sind alle tot. Ich habe kurz überlegt, ob ich rausgehe und sie wegschmeiße. Das war mir dann aber zu unangenehm. Jetzt stehen sie da alle noch, weil es mir so leid tut. Es ist eine Walk of Shame, jeden Morgen dran vorbei. Denkst, es tut mir leid.
Okay.
Aber das ist immer so die, ja, also ich lerne daraus dann immer, die Pflanzen, die bei mir sterben, die wollen einfach nicht bei mir leben, die werden dann auch nicht nachgekauft.
Das ist, also. Ja genau, das sind auch alles Geschenke, muss ich sagen. Die Palmen sind alles Geschenke, weil ich das nämlich auch schon weiß. Und auch mein Riesentipp ist immer, Blumen oder Pflanzen zu halten, die einem Bescheid sagen, wenn sie was brauchen. Da gibt es so ein paar.
Genau.
Das ist sehr geil.
Ja.
Ja. Das heißt ja, den Pflanzen sowie auch deiner Katze geht es eigentlich besser, wenn du mal nicht zu Hause bist, wenn du unterwegs bist, wie damals auch auf deinem großen Roadtrip, den du gemacht hast, über den du ja auch schreibst in diesem Buch. Du hast ein Recht darauf, glücklich zu sein. Da bist du ja völlig überstürzt nach einem Auftritt. Ich glaube, es war in München unten. Bist du ja dann einfach weitergefahren bis zum Meer geradeaus. Weder deine beste Freundin noch dein Manager wussten Bescheid. Du bist einfach nur los. Was war am Abend vor dieser Entscheidung, bevor du dich ganz spontan entschlossen hast, ich fahre 1000 Kilometer ans Meer?
Ich hatte einen Termin beruflicher Art. Ich habe mich mit jemandem getroffen, mit dem wir Projekte planen und so weiter und so fort. Und das war eigentlich ein nettes Treffen. So, wir waren essen und haben dann, wie man halt so macht bei so Geschäftsessen, über Geschäftssachen gesprochen. Und es war eigentlich ganz okay. Und dann bin ich durch die sehr warme Münchner Straßen zurück zum Hotel gewatschelt und dachte da schon, mein Gott, also es ist wirklich auch alles anstrengend, ne? Also gehen anstrengend, am Leben sein anstrengend, atmen anstrengend, mit Menschen treffen anstrengend. Es war so ein Moment, wo mir alles auch zu zu laut war. Ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn man in so einem extrem lauten Raum ist und dann sich in sein eigenes Auto setzen darf und die Tür geht zu und du hast so dieses Wupp und dann ist plötzlich Stille. Oh, so war das, als ich ins Hotel kam, wo ich dachte so, oh Gott, und dann war das ein unglaublich hässliches Hotel. Unglaublich hässlich. Und dann saß ich da und dachte, ich kann das alles nicht mehr. Ich kann nicht mehr mit Menschen sprechen, ich kann diesen Lärm nicht mehr ertragen. Es war alles zu viel. Und dann habe ich gedacht, so, es ist ja aber auch gut. Morgen habe ich dann den ersten Tag frei. Ich schlafe jetzt und dann fahre ich nach Hause. So, das war der Plan. Ist ja nicht ganz aufgegangen.
Und du bist dann, wie lange warst du unterwegs? 2 Wochen?
Fast 6.
Es waren 6 Wochen, warst du einfach von der Erdboden, vom Erdboden verschwunden. Gut, irgendwann hast du Bescheid gesagt.
Ja.
Du hast auch deiner besten Freundin, weiß ich ja noch, so beginnt ja auch dein Buch, dieser WhatsApp-Verkehr, ja, weil die, melde dich, du Sau, oder was sie gesagt hat, wo bist du? Und dann sagtest du als erstes, und erst nach ein paar Tagen hast du dich ja zurückgemeldet.
Ich habe mich aus Frankreich habe ich mich zuerst gemeldet, so, dass sie dann irgendwie, sie versuchte mich natürlich die ganze Zeit zu erreichen und ich habe dann irgendwann gemeldet, so, hey, sitzt du? Und sie so, ja, was, wo bist du, Mann? Und ich habe hier den Standort geschickt und sagt sie so, was? Ist WhatsApp kaputt oder bist du in fucking Frankreich? Und ich so, nee, ich bin tatsächlich in Frankreich. So, ja, damit ging's los. Ich hatte so einen slightly Nervenzusammenbruch, ehrlich gesagt, und habe dann morgens gedacht, so, ich fahre jetzt ans Meer. Weil Meer macht mich heile. Ne? Meer, ganz viel Wasser macht mich immer heile. Am Meer sein ist irgendwie immer hilfreich. Und ich dachte, das Einzige, was ich jetzt noch brauche, ist ganz kurz ans Meer und dann fahre ich nach Hause. Jetzt weiß ich nicht, wie es euch geht, aber ich bin eine absolute Geografie-Super-Niete. Wirklich. Ich habe ja nie eine Ahnung, wo ich bin. Und wenn ich irgendwo bin, weiß ich auch nicht, wo die nächste Stadt ist. Also Norden, Ost, Süden, Westen, frag mich doch nicht, ey. Und dann dachte ich halt, ich fahre ja jetzt ans Meer. Und dann war ich aber in München. Und dann dachte ich, wo auch, also von München aus, wo ist denn das nächste Meer? Naja, du bist ja so weit im Süden, kann ja nicht so weit sein. Und dann bin ich einfach mal so grob Richtung Süden gegondelt, so ganz grob, und habe ich einen See gefunden, aber ein See ist halt kein Meer. So, da dachte ich so, komm, fahrst du noch ein bisschen weiter. Und dann war irgendwann ausgeschildert, guck mal, da geht's nach Frankreich. Da dachte ich so, geil, ich war ja noch nie in Frankreich. Weißt du was, das mache ich jetzt. Ich fahre da so 1 Meter nach Frankreich rein. Da kann ich hinterher mal sagen, ich war mal in Frankreich, seht mich an, ich habe einen Roadtrip nach Frankreich gemacht. Und dann war ich in Frankreich und dann war das plötzlich so bumsschön. Da dachte ich, komm, fährst du noch ein bisschen. Muss ja hier irgendwo das Meer sein. Frankreich liegt ja am Meer. Habe ich mal gelernt in der Schule vor 100 Jahren. Und auf jeden Fall an Teilen, irgendwo muss da mehr sein. Naja, long story short, 5 Wochen später war ich dann im Süden Spaniens und habe dann auch irgendwann meine Füße ins Meer gesteckt. Aber es war ein Ritt, also muss man sagen.
Nächstes Mal, wenn du in München wieder so einen Nervenzusammenbruch hast, ruf mich kurz an. Ich sag dir, wie es am schnellsten zum Meer geht. Es sind eigentlich nur 5 Stunden.
Ich nehme dich einfach
mit. Nimm mich mit. Genauso machen wir es.
Ja, es wurde auf jeden Fall eine Reise zu dir selbst und danach ging es dir dann auch wieder deutlich besser. Und über all das schreibst du in, du hast ein Recht darauf, glücklich zu sein. Und wir haben ein Recht darauf, einen guten Buchtipp von dir jetzt zu bekommen.
Oh ja.
Ja, also es ist kein ganz neues Buch, aber es ist für mich sehr aktuell, weil es eines der Bücher ist, die mich seit Jahren immer begleiten und ich lese es im Schnitt 2-mal im Jahr. Und es ist meine absolute Herzensempfehlung, wenn man gerade denkt, die Welt ist wirklich viel und das ist alles blöd und ich brauche was Gutes fürs Herz. Und es ist Gut gegen Nordwind von Daniel Glattauer. Und ich habe das Buch als Buch, ich habe auch den Nachfolger, Alle 7 Wellen, und ich habe es auch als Hörbuch. Und ich liebe es und ich kann es jedem nur empfehlen, entweder es zu lesen oder es sich auch anzuhören. Es ist wahnsinnig schön gesprochen und ich stehe überhaupt nicht auf Liebesgeschichten und so, ist mir alles eigentlich immer viel zu kitschig. Aber bei Gott ist das schön. Und wenn ich mal ganz blöd ist alles oder ich schlechte Laune habe, dann gibt es immer Gut gegen Nordwind. Weil Gut gegen Nordwind, Leute, ich sag's euch, ist Gut gegen Nordwind.
Ich habe das Buch gemieden, weil es alle gelesen haben, weil es alle toll fanden und ich habe das deswegen schon nicht gelesen. So, und dann habe ich aber den Film Teil 1 im Fernsehen gesehen, als Wiederholung, x-te, und fand das so herzlich und toll, dass ich jetzt wissen wollte, wie geht die Geschichte weiter mit den beiden, mit Emmy und, wie heißt er? Emmy und irgendwie. Ich wollte auf jeden Fall wissen, wie geht's weiter. Und dafür konnte ich dann ja den Teil 2, die Fortsetzung, lesen und habe mir dann aber gedacht, weil jemand zu mir sagte, du, aber im Buch gibt's noch mal ein paar unterschiedliche andere Sachen, lies doch das erste Buch auch. Dann habe ich das erste Buch noch mal gelesen, fand es gar nicht so viel anders, hat's aber wahnsinnig Spaß gehabt. Und danach habe ich direkt im Anschluss das zweite und dann wusste ich, wie das dann auch weiterging. Und es ist erst vor knapp einem Dreivierteljahr oder sowas war das soweit. Und es ist einfach ein großes Vergnügen.
Ja, es ist lustig, weil ich wusste nicht, dass es ein Hype war. Es ging komplett an mir vorbei. Es muss beim Touren. Ich wusste es nicht. Es ist ja auch schon ein paar Jahre alt. Ich habe es überhaupt.
Ja, stimmt, da warst du ja noch gar nicht geboren.
Gar nicht dabei. Aber ich bin da wirklich durch Zufall drüber gestolpert. Ich habe es einfach mitgenommen. Es lag irgendwo, ich dachte so, komm, das ist kurz, das ist dünn, weißt du, kriege ich weggelesen auf Tour so. Und habe dann erst später rausgefunden, dass es A, auch verfilmt ist. Ich finde übrigens gar nicht mal so gut, wenn man, also es ist nicht schlecht, aber wenn man, es ist doch wie immer. Also wenn du das Buch hast und dann erst das Buch liest und dann es siehst, das ist eine schwierige Kombination. Umgekehrt ist absolut besser. Dann bin ich so drüber gestolpert und dann habe ich irgendwann erfahren, ach du Schreck, das war ein Riesen, das hat jeder hat es irgendwie gelesen, okay, I'm late to the party, aber es ist trotzdem sehr geil.
Es war ja auch so das erste Buch oder zumindest das erste, wo ich mich daran erinnern kann, wo mal so E-Mails hin und her gingen, also was so in Dialogform geschrieben war, es ist ja irgendwie ein Typ schreibt eine E-Mail und die landet dann bei einem falschen oder sie schreibt, ich glaube sie schreibt es und dann landet es bei ihm, also wo die Mail gar nicht landen sollte und dann liest man halt so die Mails mit und so, jetzt mittlerweile gibt es ja eben öfter, dass man so WhatsApp-Dialoge drin hat oder sowas, aber das war damals was ganz Neues, so was Schnelles, ja. Man konnte es irgendwie sehr schnell lesen, es hatte Tempo.
Sehr kurzweilig.
Ja. Und die Autorin, mit der wir gerade sprechen, hat einen WhatsApp-Verkehr ja auch, wie wir gerade schon erwähnt haben.
Vielleicht inspiriert, Fragezeichen.
Und der ist wirklich, also ich will ja jetzt nicht Honig ums Maul schmieren, aber wir haben ja auch schon mal groß getalkt darüber, aber der ist schon wirklich sehr, sehr, sehr lustig. Also, und dann habe ich Nicole damals nämlich gefragt, das hast du dir jetzt aber ein bisschen ausgedacht, weißt du, so Writer's Embellishment. Und sie, no way, das ist 1:1 der Dialog mit meiner besten Freundin. Und das
cool. Ist lustig. Der existiert so. Die übrigens es noch nicht gelesen hat.
Nein, echt jetzt?
Ja, ich bin der einzige Mensch, der es noch nicht gelesen hat. Wir fahren zusammen in Urlaub dieses Jahr. Und sie hat gesagt, sie will es dann im Urlaub lesen. So, deswegen weiß sie es immer noch nicht. Sie hört immer davon, so, aber sie ist immer so, oh, ich muss es endlich lesen. Ja, witzig, ne?
Wahrscheinlich hat sie auch ein bisschen Angst, was sie dir dann sagen soll, oder? So würde es mir gehen, glaube ich, wenn ich die Autorin kenne.
Das stimmt, dann,
da
muss man ehrlich,
ihr, und wie fandst
du
das?
Muss man ehrlich sein.
Ich glaube, es ist ja jetzt mein viertes Buch so und sie musste ja auch schon durch alles Mögliche sich andere durchkauen, Bücher durchlesen und so. Das Einzige, wo ich mal drauf bestehe, ist, lies die verdammte Danksagung am Ende des Buches, weil die ist ja, das ist ja das Einzige, was dann für denjenigen wirklich geschrieben ist. Der Rest ist so. Und ehrlich gesagt, der Dialog ist wirklich sehr, sehr lustig. Das ist, kennt ihr ja auch, ohne dass sie weiß, was drinsteht, aber da habe ich sie nicht gefragt.
Ich zitiere mal ganz kurz. Ich habe nämlich die Passage gerade gefunden. Weinst du? Wurdest du entführt? Sag Pumpernickel, wenn ich ein Einsatzkommando schicken soll. Bist du allein? Kannst du reden? Verschleppen sie dich und verkaufen sie dich als, keine Ahnung, als Sitzsack an irgendeinen Perversen. Das ist einfach schön. Das ist einfach schön.
Ja, schön. Dann haben wir unseren Buchtipp uns abgeholt von dir und empfehlen natürlich gleichzeitig dein eigenes Buch. Du hast ein Recht darauf, glücklich zu sein. Und die anderen drei natürlich auch.
Vielen Dank.
Du bist ja sehr, sehr fleißig. Und wünschen dir und deiner süßen Katze, die Maus heißt, noch einen wunderschönen Tag in Hamburg. Danke, dass du bei uns warst.
Ich danke euch für die Einladung. Euch noch einen schönen Tag.
Danke.
Nicole Jäger.
Buchtipps aus der Community gab es übrigens diesmal keine. Ich prangere das an.
Ja,
also,
aber,
falls
aber,
ihr Buchtipps habt.
Aber unsere HörerInnen sind aber auch einfach mit Lesen beschäftigt.
Ja.
Und dann noch ein bisschen mit Hören.
Ja.
Dann auch noch wieder selber schreiben oder formulieren. Das ist ja auch viel Arbeit. Auf der anderen Seite, wenn einem ein Buch so richtig gut gefällt, dann will man ja immer anderen eben diese Bücher näher bringen. Ganz das ist ja genau auch unsere Hauptmotivation.
Ganz genau.
Von daher, ja, gab es da keine guten Bücher draußen oder was?
Ja, was ist da los? Also falls ihr gute Bücher gelesen habt, muss auch gar nicht jetzt gerade sein. Es können auch irgendwelche Klassiker sein, die ihr toll fandet oder die euch beeinflusst haben. liesunddas@gmail.com, entweder als E-Mail oder als Sprachnachricht. Wir freuen uns über beides. Und kommt gerne zu Steady in unsere Buch-Community. Und mit dieser Buch-Community gehen wir jetzt in die sogenannte Nachlese und quatschen noch ein bisschen weiter. Und ich werde mit dir über etwas sprechen. Du freust dich bestimmt sehr. Und zwar über James von Percival Everett.
Ah, okay, ich verstehe.
Freust du dich schon sehr auf die Nachlese?
Ein Buch, das ich bis zur Hälfte oder zwei Drittel gelesen habe und dann aufgehört habe. Ja. Na gut, ich bin gespannt, was du mir da Interessantes erzählen willst. Also, ihr Lieben, danke für heute und wir hören uns in 14 Tagen alle wieder.
Bis dahin, tschüss.